Das alljährliche Familientreffen anlässlich von Opas Geburtstag steht bevor. Und Jens freut sich schon, so wie sich eben nur Jens freuen kann. Halt riesig. Er liebt besonders die große Austauschrunde. Sein Onkel, der Theologieprofessor, der erzählt dann immer, berichtet über ein aktuelles Thema, wie man das im Lichte der Bibel verstehen kann, immer sehr interessant. Seine Tante erzählt ermutigende Geschichten aus dem Krankenhaus in Rumänien, das sie leitet. Und seine große Cousine, die trägt immer Gedichte vor. Und die sind so treffend, dass häufig Tränen dabei fließen. In dieser Familie, da beschenkt man sich gegenseitig durch das, was sie können. Allerdings machen das vor allem die Vorzeigekinder der Familie. Sie beschenken den Rest, der Theologieprofessor, die Tante, die das Krankenhaus leitet, die Cousine, die so schöne Gedichte schreibt. Jens profitiert davon. Und bisher kam er gar nicht auf die Idee, dass er selbst irgendwas zu dieser Austauschrunde beitragen könnte. Und einige Wochen vor dem Geburtstag des Opas kommt Jens Papa zu ihm. Der ist Schreinermeister und hat eine große Kiste dabei. Eine große Kiste mit ganz fein gearbeitetem und hauchdünnem Holz. Es sind verschiedene kleine Einzelteile. Und Jens Papa zeigt ihm, das sind die Einzelteile eines Modellflugzeugs. Und in den nächsten Wochen wird Jens nicht viel anderes tun, als dieses Flugzeug zusammenzubauen, zu Papa zu rennen und den zu fragen, wie geht das nochmal? Sich Ratschläge zu holen, zu lackieren, zu bemalen, zu bestaunen. Und endlich ist dann der Tag gekommen, der Tag, an dem Opa Geburtstag hat. Und Jens bringt dieses Modellflugzeug mit. Und die Austauschrunde beginnt und Jens steht als Erster auf. Noch bevor der Theologieprofessor das Wort ergreifen kann, steht er auf. Und stolz, wie eben nur Jens stolz sein kann, läuft er zu seinem Opa hin, zieht aus so einer großen Box das Modellflugzeug heraus und überreicht es dem Mann. Und der alte Mann weiß gar nicht, wen er zuerst herzen soll. Also den Enkel, natürlich eine gute Idee, oder das Modellflugzeug, das ihn so an seinen Kindheitstraum erinnert. Er entscheidet sich für den Enkel und der Kleine kriegt das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht, als er merkt, wie sein Opa das Modellflugzeug begutachtet. Er, der Opa, sieht in dem Flugzeug all die Arbeitsstunden, die sein Enkel hineingesteckt hat. Er erinnert sich an seinen eigenen Traum. Und in der Arbeit, die sein Enkel da reingesteckt hat, sieht er die Handschrift seines Vaters, des Schreinermeisters. Wir fragen uns in dieser Gottesdienstserie, wer ist der Heilige Geist? Und wie zeigt er sich in dieser Welt? Und heute fragen wir speziell danach, wie zeigt er sich in der Gemeinde, in der Versammlung, wo sich die Leute treffen, die diesen Geist in sich tragen. Und wenn Paulus davon spricht, wie sich der Heilige Geist zeigt, dann benutzt er dafür einige Male das Wort Charismata auf Griechisch. Ihr kennt vielleicht das Wort charismatisch, kommt daher, habt ihr euch gedacht. Da fragt man sich, was heißt denn dieses Wort Charismata? Es kommt von einem griechischen Verb und das bedeutet großzügig schenken. Das heißt, Charismata sind großzügige Geschenke, großzügige Gaben. Großzügige, gnadenvolle Gaben, könnte man auch sagen. Das heißt, es geht bei den Charismata um Geschenke, die Gott dieser Welt auf großzügige Art und Weise macht, durch Menschen, die den Heiligen Geist in sich tragen. Nun wird der Heilige Geist selbst als das Charisma schlechthin bezeichnet, also als das großzügige Geschenk schlechthin. Das heißt, jeder, der den Heiligen Geist in sich trägt, ist ein sozusagen Charismatiker, weil er eben das Charisma schlechthin, den Geist, das großzügige Geschenk Gottes in sich trägt. Wir sprechen also heute über großzügige Geschenke, die Gott gibt an seine Gemeinde, indem er seine Leute beteiligt. Was hat es jetzt mit dieser Geschichte zu tun, die ich euch eben erzählt habe? Die Geschichte von Jens und dem Modellflugzeug, ihr erinnert euch. Ich glaube, dass Paulus, wenn er von den Charismata, also von den großzügigen Gaben und Geschenken spricht, dass er so eine ähnliche Situation vor Augen hatte, wie dieses Familientreffen, von dem ich euch erzählt habe. Als Paulus im ersten Jahrhundert an die Christen geschrieben hat, er hat verschiedene Gemeinden gegründet und er hat an diesen Gemeindegründungen auch wieder Briefe geschrieben, da hat er Gemeinden vor Augen, die sich vor allem in privaten Wohnräumen, wir würden heute sagen in Wohnzimmern, treffen. Und ein Beispiel, an das er schreibt, ist eine Gemeinde in Korinth. Korinth war damals die Stadt in Griechenland, größer und pulsierender als zum Beispiel Athen. Und hier passiert etwas ziemlich Einzigartiges unter den Christen in Korinth. Es ist nämlich so, dass ziemlich reiche Leute Christen geworden sind. Man könnte sagen Villenbesitzer, die in der Stadt was zu sagen haben. Und die öffnen ihre Häuser nicht nur für ihresgleichen, nicht nur für andere Villenbesitzer, nicht nur für andere, die was zu sagen haben in der Stadt, sondern die öffnen ihre Häuser für Sklaven, für Arme, für Menschen, die eigentlich gar nicht zu ihrer Gesellschaftsschicht passen und geben ihnen Zutritt in ihr Haus, weil auch die Christen geworden sind. Irgendwie schaffen es die Christen in Korinth, ständeübergreifend und gesellschaftsübergreifend zusammen Gott zu feiern, weil sie alle irgendwie erleben, dass Gottes Geist, das Charisma schlechthin, in ihnen allen wohnt und das überwindet das, was sie eigentlich trennt. Sie merken, der Heilige Geist wohnt nicht nur in den Reichen, nicht nur in den scheinbar so Wichtigen, sondern auch in den Armen und in den Sklaven. Und Paulus sagt, der Heilige Geist zeigt sich, wenn ihr euch gegenseitig beschenkt. Beschenkt, indem ihr zum Beispiel weise Worte aneinander weitergibt oder prophetische Worte. Indem ihr euch gegenseitig dient, miteinander Lieder singt. Und wenn er das so beschreibt, dann kann man sich vorstellen, wie die Familie zusammensitzt, also die Christen in ihrem privaten Wohnzimmer und eine Art Austauschrunde haben, in der eben nicht nur der große Paulus oder der eine, der Theologie studiert hat, was sagen darf, sondern in dem auch der Sklave oder der Arme was sagen darf. Völlig unvorstellbar in dieser Zeit, erstens, dass diese Leute überhaupt in so ein Haus reinkommen und zweitens, dass die dort irgendwas sagen dürfen, dass die irgendwie an diesem Treffen praktisch Anteil haben dürfen. Es ist noch um einiges krasser, wie bei Jens, der plötzlich die Runde der Ehrwürdigen crasht und selbst einfach einen Teil übernimmt. In diesen Zusammenkünften, die Christen damals hatten, hatte jeder was einzubringen, weil Gottes Geist in einem jeden von denen lebte. Gottes Geist möchte großzügige Geschenke hier auf dieser Welt verteilen und überbringt sie nicht selbst, sondern macht das sehr, sehr häufig durch seine Leute. So wie bei Jens, wo der Vater seinem Vater wiederum das Modellflugzeug nicht selbst überbringt, sondern das seinen Sohn bauen lässt und ihm die Freude schenkt, dass er dieses Geschenk weitergeben darf. Also darum geht es, wenn wir von den Gaben des Geistes sprechen, dass wir Geschenke Gottes an andere weitergeben dürfen. Also nochmal, weil das hier so entscheidend ist, wer hat in dieser Situation, wenn wir von den Gaben reden, etwas zu geben? Sind die Gaben nur für die ganz Besonderen da, für die großen Heroes? Ich weiß, rhetorische Frage, aber wir mussten diese Sekunde aushalten. Nein, sind sie nicht. Denk zurück an Jens, wie stolz er mit leuchtenden Augen seinem Opa dieses Geschenk überbringen durfte. Schenken macht mindestens so viel Spaß wie Geschenk bekommen, zumindest mir, vielleicht dir auch. Vielleicht. Okay, ich sehe so ein, zwei Köpfe nicken. Die anderen wollen lieber geschenkt bekommen, aber wird dann ein volles Jahr für mich. Das heißt, wir sprechen hier davon, dass wir Geschenke weitergeben dürfen. Und da geht es nicht in erster Linie darum, dass wir uns gegenseitig was kaufen, sondern es geht darum, dass wir unsere Fähigkeiten füreinander einbringen dürfen. Du kannst ja jetzt mal im Kopf durchgehen, wenn wir uns vorstellen, wir hier heute Abend sind eine Familie, haben ein Austauschtreffen und jeder von uns könnte irgendwie was einbringen. Was würde dir so durch den Kopf gehen, was du einbringen könntest? Ich kann mir vorstellen, dass bei den meisten irgendwie dass den meisten was einfallen würde, aber vielleicht denkt auch so mancher so, ja, weiß ich nicht. Nur langweilige Sachen so. Findest nichts. Paulus, wenn er von diesen Gaben spricht, die Gott durch uns weitergeben möchte, dann redet er davon, dass da, wo der Heilige Geist sich breit macht, wo er in ein Leben mit reinkommt, dass dann neue Potenziale entstehen. Das heißt, dass das, was derjenige geben kann, der mit dem Heiligen Geist zusammenlebt, dass es nicht auf das begrenzt ist, was du schon immer konntest, dass es nicht darauf begrenzt ist, dass du schon immer ganz gut schreiben konntest und das jetzt eben für Gott einsetzen darfst, sondern dass da plötzlich neue Fähigkeiten entstehen können. Fähigkeiten, die du vorher so nicht hattest. In anderen Fällen kann es aber sein, dass du merkst, die Fähigkeiten, die ich eben schon hatte, wie zum Beispiel das Schreiben oder das Musikmachen, die kann ich für Gott und für andere einsetzen. Aber die Frage ist bei all dem, woher diese Fähigkeiten kommen. Und da ist Paulus ziemlich klar, in 1. Korinther 12 schreibt er das so, all diese Fähigkeiten wirkt der eine Geist, der jedem das Seine zuteilt, wie er will. Jetzt kann man sich fragen, was, wenn ich gerne eine besondere Fähigkeit hätte, sagen wir mal zum Beispiel prophetisch reden. Und ich entwickle es einfach nicht. Liegt das dann an mir? Da schreibt er dann weiter darüber, die einen können prophetisch reden, die anderen können zum Beispiel in Sprachen sprechen, die wir nicht verstehen. Und wieder andere können diese Sprachen auslegen. Und dann fragt er so rhetorisch, können alle prophetisch reden? Nein, können sie nicht, weil es darum geht, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Es geht also, Paulus hat eine Familie vor Augen, wo alle möglichen Gaben vorhanden sind, wo alle möglichen Geschenke vorhanden sind, damit sie sich gegenseitig damit dienen und helfen können. Und ich möchte es gleich mal für uns konkret machen. Ich habe heute so eine Art Einführungsgottesdienst, weil wir in den nächsten Wochen uns einige dieser Geschenke konkret anschauen. Das heißt, wir gucken drauf, was hat es denn mit diesem Gebet auf sich und was kann durch Gebet auch an Wundern geschehen? Was hat es mit Prophetie auf sich? Was hat es mit diesem Gebet in Sprachen, die wir nicht verstehen, auf sich? Das sind alles Dinge, die wir in den nächsten Gottesdiensten uns ganz genau anschauen. Deswegen habe ich heute die schöne Aufgabe, so in dieses Thema ein bisschen einzuführen. Das heißt, wenn ihr jetzt euch fragt, was heißt das denn ganz genau bei diesem einzelnen Geschenk, dann kommt auf jeden Fall wieder oder lasst uns nach dem Gottesdienst drüber reden, aber seid nicht traurig, wenn ich euch jetzt über diese eine Gabe heute Abend nicht so viel erzähle. Ich möchte euch nämlich mal einen Überblick geben. Was gibt es denn alles? Wovon steht denn in der Bibel überhaupt geschrieben? So, da sind wir. Also, wir haben, wenn wir von Gaben sprechen, von diesen Geschenken, was macht man da? Man setzt sich als Theologe hin und schreibt in sein Programm rein diese griechischen Worte, einmal Charismata und dann gibt es noch ein anderes Wort, was Paulus benutzt, das heißt Pneumatika. So, jetzt braucht ihr euch nicht merken. Auf jeden Fall habe ich das da eingegeben und habe geguckt, was Paulus alles aufzählt, wenn er von diesen Gaben und Geschenken spricht. Und da sind vor allem die Stellen im 1. Korintherbrief wichtig, da kommt das vor, im Römerbrief kommt sowas vor und im Epheserbrief kommt sowas vor. Das heißt, Paulus hat an drei unterschiedliche Gemeinden über diese Geschenke und Gaben gelehrt. Da hat er was drüber geschrieben. Und einmal kommt davor, dass er Weisheit als so eine Gabe bezeichnet. Erkenntnis ist für ihn so eine Gabe. Die zeigt sich in Glauben, in Krankenheilung, in Kraftwirkungen, wodurch Wunder passieren, in Prophetie und Weissagung, in Unterscheidung der Geister, in Sprachenrede, in Auslegung der Sprachenrede, in Apostelsein, im Lehrersein, im Dienst geben, in Leitung übernehmen, in Ermahnung, was so viel bedeutet wie Seelsorge, Ermahnung und Ermutigung, im Geben, im Barmherzigsein, im Evangelistsein und im Hirtesein. All diese Worte stehen mit Gaben in einer Verbindung. So, was fällt euch dabei auf? Wahrscheinlich ziemlich viel, aber ich zeige sie euch nochmal kurz. Das ist ja jetzt, ihr müsst euch nicht alle merken, sondern einfach nur mal, dass ihr so ein Gefühl dafür kriegt, was für Worte da vorkommen. Weisheit, Glauben, Heilung, Prophetie, Sprachenrede, Auslegung von Sprachenrede, Dienst, Ermahnung, Geben, Barmherzigkeit. Also erstmal merkt ihr wahrscheinlich, dass das unterschiedliche Kategorien sind. Einmal ist davon die Rede, was Personen machen. Also zum Beispiel kann man in Weisheit sprechen oder Erkenntnis haben. Und anderes Mal ist eher von einer Personengruppe die Rede, also von Evangelisten oder Lehrern. Dann fällt auf, dass, was ich schon in einem anderen Gottesdienst erzählt habe, dass die Unterscheidung zwischen natürlichen und übernatürlichen Gaben hier relativ schwierig ist. Also nicht viel, diese Unterscheidung prinzipiell nicht viel Sinn ergibt. Denn alle Gaben, alles, was ich kann und habe, alles, was ich weiß, jeder Atemzug, der kommt von Gott. Und hier in der Liste werden Gaben genannt, geben zu können. Ja, da kannst du dir sagen, geben kann ich auch. Geben kann ich, das ist easy. Andere werden sagen, geben, saumäßig schwer. Lehren zu können, barmherzig sein zu können, leiten zu können, all das sind Dinge, die Paulus aufzählt, wenn es um diese Geschenke geht, die der Geist seiner Familie machen möchte. Und ihr kennt bestimmt das Prinzip, dass man Gabentests machen kann. Da hast du dann ganz viele Fragen vor dir liegen und kannst sie alle durchgehen und beantworten. Und am Schluss kriegt man raus, welche Gaben man möglicherweise hat. Und ich finde, dass man das auf jeden Fall machen kann und dass es super hilfreich sein kann. Aber ich glaube nicht, dass es so sehr darum geht, welche Gaben man hat, als ob sie ein Besitz wären, den ich irgendwie wie mein Geld in die Tasche stecken könnte. Sondern ich glaube, dass prinzipiell alles von uns aus zur Gabe werden kann, wenn wir es Gott hinhalten. Also wenn wir sagen, dass unsere Zeit zum Beispiel ein wichtiges Gut ist, so, dann können wir unsere Zeit Gott hinhalten und sagen, hier, Gott, du hast mir diese Zeit geschenkt als Gabe und ich möchte sie für dich einsetzen. Und du hast mir die Fähigkeit geschenkt, anderen zu dienen und gerne anderen zu dienen. Und ich möchte es für dich einsetzen. Und dann ist es nicht so sehr wichtig, ob das jetzt etwas für uns Natürliches oder Übernatürliches ist. Da unterscheidet Paulus nicht richtig dazwischen. Geben zu können oder für Wunder zu beten, das ist für ihn beides damit drin. Und zum Zweiten fällt auf, dass Paulus an unterschiedliche Gemeinden unterschiedliche Dinge schreibt. Zum Beispiel siehst du hier das Geben in Römer 12, Vers 8, es kommt nur in dem Brief an die Römer vor, dass er von Weisheit spricht, da oben in 1. Korinther als Gabe, das schreibt er nur an die Korinther. Das heißt, Paulus hatte nicht so einen Gabenkatalog, wo so die 37,5 Gaben drin standen, die es für alle Zeiten gibt, sondern er hat an unterschiedliche Gemeinden immer auf ihre Situation reagierend geschrieben. Das heißt, in Korinth gab es manche Gaben, die sehr hoch geschätzt wurden und andere, die gar nicht geschätzt wurden. Und Paulus schreibt ihnen darauf hin und sagt, das und das und das ist wichtig. Bei den Römern war es eine andere Situation. Das bedeutet für mich, dass es sein kann, dass es noch mehr Gaben gibt, als die, die hier drinstehen. Dass es auch heute noch andere Geschenke gibt, die wir uns geben können, als die, die hier in diesen Listen vorkommen. Weil Paulus eben nicht sagen wollte, das sind die Gaben für alle Zeiten. Es gibt möglicherweise mehr als das, was da steht. Aber, und das ist fast noch entscheidender, es gibt nicht weniger. Verstanden? Also es gibt mehr, aber es gibt nicht weniger. Also, auf unsere Situation bezogen. Wir stellen uns mal wieder vor, wie sind dieses Familientreffen? Dann könnte man sich das so vorstellen, dass ich so ein bisschen der alte Theologieprofessor bin. Ich bin zwar nicht ganz so clever wie dieser Theologieprofessor in der Geschichte, aber ich bin der Typ, der hier fast jede Woche steht und was erzählt. Und alle hören zu. So, ich bin der, der jedes Mal irgendwie was geben kann, weil ist halt der Pastor. Das heißt, unsere Zusammenkünfte sind manchmal so ein bisschen einseitig in der Hinsicht, welche von diesen Gaben wir da einsetzen. Das vor allem konzentrieren die sich so auf Weisheit, hoffe ich, Erkenntnis. Können wir ja mal zusammen durchgehen. Also könnt ihr euch mal überlegen, welche Gaben kommen bei unseren Familientreffen vor? Wer darf da was einbringen? Sind es nur die Großen, die irgendwie was gelernt haben? Oder ist es bei uns auch so, wie es schon damals in Korinth war, dass jeder irgendwie was einbringen kann, dass Gott jedem Geschenke gibt, die er an andere weitergeben darf? Und dass auch du möglicherweise das erleben darfst, wie schön es ist, was an jemand anderen zu verschenken. Und damit meine ich nicht, dass das jetzt so sein muss, dass jeder hier vorne steht und irgendwas erzählt, weil da stehen ganz unterschiedliche Sachen. Es kann auch eine Art sein, jemand anderen zu dienen. Es kann eine Art sein, jemand anderen zu ermahnen. Es kann eine Art sein, zu glauben für und mit jemandem. In diesen Familientreffen war das ja ein bisschen anders wie hier. Da hatten wir nicht so ein Setting mit einer steht vorne, alle hören zu, sondern es war, ich stelle mir das mehr so im Kreis vor, wenn man halt in dem sich im Privathaus getroffen hat. Und wie gesagt, ich glaube, das hier sind keine vollständigen Listen. Es ist möglicherweise mehr da, was Gott uns anvertraut, um es an andere weiterzuschenken. Aber es ist, glaube ich, nicht weniger da. Und deswegen möchte ich gerne, ja, dass wir auch in den nächsten Wochen überlegen, was von diesen Gaben haben wir denn auch hier unter uns, ohne dass wir es schon ausleben. Und wenn es unter uns da ist, dann lass es uns doch auch austeilen und verschenken lernen. Ein Beispiel, wie das praktisch aussehen kann, habe ich persönlich nicht erlebt, aber es hat mich persönlich sehr stark betroffen. Es ging nämlich um die Frage, wer hier als Pastor eingestellt wird. Und ich habe mich da beworben gehabt, unter anderem, und mir wurde diese Geschichte nur erzählt. Deswegen erzähle ich sie euch so, wie ich sie im Kopf habe. Und vielleicht werde ich später nochmal korrigiert. Also, am Anfang von diesem Prozess hatte einer aus der Subzone im Gebet so eine Erinnerung an die Geschichte, wo es darum ging, wer König von Israel werden soll. Und damals war es so, dass der Prophet diesen König salben sollte und die einzelnen Söhne eines Mannes durchgegangen ist und beim Ältesten angefangen hat und gesagt, sicherlich wird es doch der. Und Gott hat ihm immer gesagt, nein, es ist nicht der, es ist nicht der, es ist nicht der, bis am Schluss der Allerkleinste und Jüngste war. So, und diese Geschichte hat er mit den anderen geteilt und hat so gesagt, ist mir jetzt eingefallen, die Geschichte. Ist einige Zeit vergangen und Leute haben sich beworben, unter anderem ich. Und ich glaube, ich war der Jüngste von allen, die sich beworben haben. Und es war schon so die Frage, der Bursche hat keine Erfahrung. Sollte man den wirklich nehmen, ist das wirklich clever. Und derjenige, der diese Geschichte vor Augen hatte, der hatte selbst so gesagt, oh, ich weiß nicht, der ist so jung, sollen wir das machen? Und die anderen haben ihn daran erinnert und so gesagt, hast du nicht diese Davids-Geschichte erzählt? So, hast du nicht diesen Gedanken gehabt? Wir glauben, wir dürfen mit dieser Geschichte auch im Hintergrund mutig sein und den jungen Burschen eine Chance geben. Ob es sich gelohnt hat, müssen wir an anderer Stelle bereden, aber für mich war das sehr schön. Also es ist für mich ein praktisches Beispiel, wie das aussehen kann. Aber jetzt stell dir mal vor, wir lassen den Gaben mehr Raum. Stell dir mal vor, es ist nicht mehr so, dass nur noch einer hier vorne steht und sagt, wie es läuft, sondern wir beschenken uns gegenseitig mehr im Gottesdienst, wie auch immer. Ne? Wir spinnen einfach mal ein bisschen rum. Dann würden die Dinge möglicherweise ein bisschen unklarer. Und ich habe in den letzten Wochen Fragen von verschiedenen Stellen bekommen zu dieser ganzen Heiligen Geist-Sache, zu dem, was wir bisher schon alles darüber gehört haben. Und ich möchte die Fragen jetzt noch kurz mit uns aufnehmen. Wie würde es aussehen, wenn wir die Geschenke uns gegenseitig mehr austeilen? Wer macht das denn dann? Wer macht es denn dann, wenn dieses Geschenk weitergegeben hat? Ist das der Heilige Geist oder sind das wir? Wo fangen wir an? Wo hört der Heilige Geist auf? So eine Frage, die man sich fragen kann. Und ein Hauskreis hat mir so geschrieben, dass es für sie diffus ist, wo der Heilige Geist anfängt und wo wir aufhören. Und ich habe darüber nachgedacht und gedacht, diffus ist eigentlich das beste Wort, was man dafür verwenden kann, weil das ist es. Das ist diffus, wie Heiliger Geist und wir zusammenwirken. Diffus heißt irgendwie verschwommen. Eine Diffusion ist eine Verschmelzung, eine gegenseitige Durchdringung. Wenn der Heilige Geist in uns wirkt und durch uns wirkt, dann kann man nicht mehr genau sagen, wer, wo, wann, was, wie macht. Paulus sagt es dann so, wir haben so mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist, und hat jemand prophetische Rede, so übe er sie denn, dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Ihr erinnert euch, all das waren Gaben, die der Geist gibt. Prophetisch reden, lehren, ermahnen, barmherzig sein. All das bewirkt der Geist in uns. Und dann sagt er so, ja, dann mach's doch. Mach du es doch. Sei doch barmherzig. Und Paulus sagt es so ganz oft, der Geist gibt's euch und du musst halt machen. Also es ist irgendwie so eine Mischung, da ist er irgendwie gar nicht dran interessiert, es aufzutrennen. Und das macht die ganze Chose so ein bisschen unklar. Und das macht das Ganze so spannend. Für mich heißt es konkret, dass ich jeden ernst nehmen muss mit dem, was er sagt. Jeder, der hier etwas sagt, den will ich ernst nehmen. Auch wenn ich denke, der hat eigentlich überhaupt keine Erfahrung oder der hat überhaupt keine Ausbildung, der hat die Bibel noch nicht mal ein Buch am Stück durchgelesen hat der. Und trotzdem möchte und muss ich den ernst nehmen, wenn ich glaube, dass der Heilige Geist in ihm ist. Dann darf ich und muss ich jeden ernst nehmen. Und gleichzeitig heißt es für mich, dass auch wenn jemand sagt, ich glaube, das kommt vom Geist, dass ihn das nicht immun gegen Kritik macht. Das heißt, auch wenn ich hier vorne stehe und sage, der Geist hat mir Folgendes gesagt, dann dürft ihr prüfen und mich kritisieren, wenn ihr sagt, das glaube ich nicht, ich verstehe den Heiligen Geist anders. Wenn der Heilige Geist und wir so miteinander diffus unterwegs sind, dann müssen wir jeden unter uns hier ernst nehmen. Und dann dürfen wir aber trotzdem auch jeden hinterfragen, auch wenn er sagt, ich glaube, das ist vom Geist. Das macht's spannend. Dann fragt man sich, was ist dann aber der Maßstab? So. Also nach was sollen wir es denn prüfen, wenn es diffus ist? Paulus fängt an, über die Gaben zu lernen, indem er sagt, Über die Gaben des Geistes aber will ich euch Brüder und Schwestern nicht in Unwissenheit lassen. Das ist nett. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Paulus macht am Anfang klar, dass die Grundlage des Geistes ist, das, was er in erster Linie zutage fördert, ist, dass jemand sagen kann, Jesus ist mein Herr. Keiner kann das sagen, ohne den Geist zu haben. Und ihr könnt mal den Anfang vom Korintherbrief lesen, von diesem Brief, von dem hier die Rede ist. Und da muss sich Paulus rechtfertigen, weil die Korinther ihm geschrieben haben, so, wir haben hier Leute, die wirken mächtiger als du, Paulus. Was ist los bei dir? Warum sollen wir dir glauben, wenn andere irgendwie scheinbar mehr drauf haben oder mehr zu bewirken haben? Und Paulus sagt, das Kriterium für meine Wahrhaftigkeit, für das Kriterium, dass ich wirklich ein Apostel Gottes bin, ist das, dass ich auf Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, dass ich auf den zeige, dass der bei mir im Zentrum steht von allem. Das Kriterium ist nicht, wie sehr ich Wunder vollbringe oder wie viel prophetisch ich reden kann, sondern das Kriterium ist immer in erster Linie, dass ich Jesus Christus, den Auferstandenen und Gekreuzigten, in die Mitte stelle und dass es um ihn geht und nicht um mich. Und es gab einen Theologen im 18. Jahrhundert in Amerika, als die große Erweckung dort stattgefunden hat. Und er war ein wichtiger Teil davon. Er hieß Jonathan Edwards, ein Prediger, unter dem sich ganz, ganz viele Menschen bekehrt haben. Und er war selbst auch Theologe und hat sich dann von vielen angehört, wie sie danach vor großen Versammlungen standen und erzählt haben von Wundern und erzählt haben, was alles Besonderes passiert ist. Und weil der Typ irgendwie so ein Kopfmensch war, hat er sich die ganze Zeit überlegt, ist es echt oder ist es fake? Werden wir hier zu Gott geführt oder werden wir hier betrogen? Und er hat für sich das Kriterium aufgestellt oder das bei Paulus eigentlich gelernt, dass er gesagt hat, wenn man spürt, dass es dem Menschen, der da redet, um Gott geht, dann will ich sagen, es ist echt. Aber wenn ich spüre, dass es dem Menschen um sich selbst geht, dass er zeigen möchte, wie viel Wunder er erlebt hat, dass er zeigen möchte, was er alles durch seine Rede bewirkt hat, dann ist es nicht echt. Jonathan Edwards hat gesagt, jede echte Gotteserfahrung nimmt immer Gott ins Zentrum und nicht den Menschen. Und das will ich auch bei uns zum Maßstab machen, wenn wir wenn es diffus wird zwischen Heiligen Geist und uns, dann lass uns gucken, wird Gott durch das, was wir tun, ins Zentrum gestellt oder werden eigentlich wir Menschen dadurch ins Zentrum gestellt? Und lass uns immer wieder Gott ins Zentrum stellen. Und eine weitere Frage war, auf welche Art und Weise soll das denn passieren, wenn wir einander Geschenke verteilen? Wenn wir jetzt Gaben aneinander weitergeben. Paulus spricht nicht nur von diesen Gaben des Geistes. Er sagt, das kann auf der einen Seite kann dieser Geist Gaben, Geschenke bewirken. Auf der anderen Seite kann er aber auch eine Frucht in uns bewirken. Dann nimmt er dieses botanische Bild. Der kann Früchte bringen. Es gibt eine ganz bekannte Stelle dann in Galater 5, da zählt Paulus auf, was denn alles die Früchte sind, die durch das Leben mit dem Geist aus uns herauskommen. Und er nennt dann Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Kannst du auswendig lernen, ist gut. Und dann machen. Also Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und ich glaube, dass Paulus so argumentiert, dass er sagt, wir werden nur zu wahren Schenkern, wenn bei uns beides zusammenkommt. Diese Geschenke, die Gaben und gleichzeitig die Früchte. So argumentiert er dann in 1. Korinther 13, das kennt ihr sicherlich. 1. Korinther 13 ist dieser Text, wo Paulus über die Liebe redet und sagt, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist geduldig, die Liebe rechnet nichts an und so weiter. Und sagt dann am Schluss, es werden bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und in diesem Text sagt er, selbst wenn ich prophetisch reden könnte, aber ich hätte die Liebe nicht, selbst wenn ich mich für meinen Glauben töten ließe als Märtyrer, aber ich hätte die Liebe nicht, selbst wenn ich alles mein Hab und Gut verschenken würde, aber ich hätte die Liebe nicht, dann wäre ich nichts. Das ist so hart, diese Verse zu lesen, weil man sich denkt, ja, der gibt alles. Und dann sagt er, und dann wäre ich ohne die Liebe nichts. Und die Liebe ist eigentlich das, was diese ganzen Früchte des Geistes zusammenfasst. Liebe, Freude, Frieden und so weiter. Ohne die Liebe ergeben diese Gaben nicht viel Sinn. Ohne die Liebe können sie absolut missbraucht werden. Die Gaben werden nur als Geschenke ankommen, wenn sie auf die Art und Weise der Früchte des Geistes gegeben werden. Das heißt, gerade da, wo du möglicherweise eine Gabe hast, wo du stark bist, wenn du zum Beispiel die Gabe hast, dass du für andere beten kannst und Dinge passieren, wenn du die Gabe hast, dass du weise Worte an andere weitergeben kannst, dann bist du gerade da gefordert, Gott auch zu bitten, dass er auch die Frucht der Liebe in dir bewirkt, damit du diese Gabe auch wirklich in Liebe dem anderen weitergeben kannst. Sonst wird sie nicht als Gabe ankommen. Und deswegen ist die Art und Weise, auf die wir die Gaben weitergeben dürfen, von eben diesen Früchten geprägt. Die beiden gehören ganz eng zusammen, Gaben und Früchte. Und jetzt die allerletzte Frage, wie kann ich dann jetzt praktisch meinen Teil dazu geben? Wie kannst du jetzt da praktisch deinen Teil dazu geben? Also zum einen reden wir hier von einer Lebensaufgabe. Ich kann dir nicht den 7-Punkte-Plan geben, wie du nächste Woche hier reinkommst und alle Gaben und Früchte drauf hast. So. Wir reden von einer Lebensaufgabe, aber ehrlich gesagt ist es die schönste Lebensaufgabe, die ich mir vorstellen kann. Weil es die Lebensaufgabe ist, ein großzügiger Schenker zu werden, der die Geschenke Gottes an die Mitmenschen weitergibt. Und in der Bibel stehen einige, ganz eigentlich sehr, sehr viele Dinge darüber, wie wir zu solchen Schenkern werden können. Und Jesus redet einmal davon, indem er so ein Bild benutzt, indem er sagt, ich bin eigentlich so der Weinstock. Ich bin der Weinstock, kennt ihr, ne? Wein, das Getränk, kommt aus Trauben, die kommen von einem Weinstock. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Welche Rebe an mir dran bleibt, die kann viel Frucht bringen. Wer nicht an mir dran bleibt, da kann keine Frucht rauskommen. Man stellt sich das plastisch vor. Die Rebe, die nicht am Weinstock hängt, wird schwierig mit der Frucht. So. Und deswegen ist es das Erste, was ich dazu sagen kann. Wenn du deinen Teil dazu geben möchtest, wenn du ein großzügiger Schenker werden möchtest, dann bleib an Jesus dran. Dann nimm dir Zeiten mit ihm, dann geh mal mit ihm spazieren und sag ihm so, Jesus, ich möchte ein Schenker werden, ich möchte wissen, wie ich Gaben weitergeben darf. Bitte lass es mich lernen. Und das Zweite wäre, bleib treu in dem, was du schon erkannt hast. Wenn du erkannt hast, dass du hier eine Gabe hast oder wenn du erkannt hast, dass du daran arbeiten darfst und musst, demütig zu sein oder barmherzig zu werden, dann bleib da dran. Wenn du schon was erkannt hast, dann streb nicht nach was ganz Neuem, sondern bleib an dem, was du erkannt hast und bitte Jesus, dass er dir hilft, da voranzukommen. Für Paulus steht beides fest. Er sagt, strebt nach der Liebe, strebt nach diesen Früchten und er sagt gleichzeitig, strebt nach den Geistesgaben. Es steht für ihn beides nebeneinander. Er sagt so, strebt, bittet Gott darum, Bittet Gott darum, dass die Früchte in euch wachsen und bittet Gott darum, dass ihr zu Schenkern werden dürft. Wie gesagt, wir können gar nicht alle diese Gaben, die da aufgezählt sind, haben. Können wir nicht. Aber es heißt auch nicht, dass wir sie gering schätzen sollten, denn die sind alles Geschenke Gottes, die er durch uns an andere weitergeben möchte. Ich habe erzählt, dass Gott sich selbst an uns verschenkt, indem der Heilige Geist in uns Wohnung nehmen möchte, indem der große Gott sagt so, ich möchte in jedem einzelnen Menschen wohnen, ich möchte mich mit jedem versöhnen und dann möchte ich durch diesen Menschen die Welt beschenken.